Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und heute wollen wir über Südfrüchte sprechen und einen genaueren Blick auf zwei besonders beliebte Früchte werfen, auf die Ananas und auf Avocados. Warum sind sie denn so populär? Aber vor allem, wie sind die Anbaubedingungen und welche Folgen hat dies auf die Umwelt und die Menschen vor Ort? Und sollen wir als Konsumenten letztlich daraus auch Lehren ziehen? Darüber spreche ich heute Abend mit Sarah, Johanna und Noah von Pro Regenwald. Sarah, du hast dich in letzter Zeit intensiv mit der Ananas beschäftigt. Wie kam es dazu?
Hallo Martin. Ja, ich war neulich einkaufen mit meinen Freundinnen für einen Raclette-Abend und nachdem ich kein Fleisch mehr esse, dachte ich mir, eine Ananas wäre doch ganz gut. Und dann habe ich mal geschaut, wie viel denn so eine Ananas kostet. Und dann bin ich so erschrocken über den Preis. Also wir waren bei Lidl einkaufen, es hat 1,49 hat die Ananas gekostet. Und dann dachte ich mir, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Eine Ananas, die so weit hierher gekommen ist, wie kann es sein, dass die nur so wenig kostet? Und dann habe ich meine Recherche gestartet und habe dann relativ schnell eine Studie gefunden von Oxfam vor 2 Jahren, die Zustände vor allem im Ananasanbau in Costa Rica angeprangert hat. Und bezogen auf diese Studie und auch unabhängig davon gab es eigentlich schon einige, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und was eigentlich verwunderlich ist, denn ich selbst und auch wenn ich in meinem Freundeskreis jetzt irgendwie rumgefragt habe, war diese Problematik um die Ananas irgendwie gar nicht so bekannt. Mal abgesehen eben davon, dass sie eben diesen weiten Weg nach Europa gemacht hat, bevor wir sie verzehren können.
Bevor wir mit Sarah also im Laufe der Sendung herausfinden, warum die Ananas so viel kostet, wie sie kostet, gibt es erst ein wenig Musik von Billy Joel mit The River of Dreams. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah von Pro Regenwald und dem Thema Ananas und der Frage, unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen sie angebaut werden. Sarah, du hast gerade schon erwähnt, dass du neulich über den Preis der Ananas im Supermarkt erschrocken bist. Wie kommt es denn, dass die Ananas so billig zu haben ist? Was hast du herausgefunden bei deiner Recherche?
Wenn man jetzt über den Preis von Ananas redet, ist vielleicht erstmal interessant, sich die Geschichte der Ananas anzuschauen. Die war nämlich eigentlich lange Zeit ein Luxusgut. Die Ananas kam aus den Kolonien und wurde von Portugal hauptsächlich verbreitet. Jedoch konnte die Frucht eben nicht nach Europa gebracht werden, weil sie zu schnell eben verderblich war. Und so wurde es aber beim Adel Mode, vor allem in den Niederlanden, Ananas in Gewächshäuser mit Beheizung aufzuziehen. Und die Gärtner und die Ananaspflanzen waren aber so teuer, dass eine reife Ananas schätzungsweise den Gegenwert ungefähr von einer Kutsche hatte. Und erst im 19. Jahrhundert wurde es mit den Dampfschiffen möglich, dass die Ananas nach Europa exportiert werden konnte. Die Ananas war damals aber immer noch sehr teuer. In den 80er Jahren zum Beispiel kostete die Ananas 5 bis 7 Mark. Zu der damaligen Zeit konnte man sich davon ungefähr 20 bis 25 Kilo Roggenbrot kaufen. Und erst die Entdeckung der Konservierung machte die Ananas für die breite Masse erschwinglich, allerdings eben nur in der Dose. Die Ananas als ganze Frucht war bis vor 20 Jahren auch immer noch sehr teuer, kam damals noch viel aus Afrika. Und dann wurde aber von dem US-amerikanischen Fruchtkonzern Del Monte eine neue Ananasfrucht gezüchtet oder eine neue Art. Das ist die Ananas MD2 Extra Sweet aus Costa Rica. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gelesen, wenn er eine Ananas gekauft hat. Und die haben das dann eben sehr gut vermarktet und eben die Discounter Aldi und Lidl haben dann die Ananas auch eben sehr billig angeboten, sodass eben auch Geringverdiener sich dann die Ananas leisten konnten.
Warum können dann aber Discounter wie jetzt Aldi oder Lidl oder auch Supermärkte die Ananas dann trotzdem so billig verkaufen, wie sie im Moment zu haben ist?
Das liegt an der Marktmacht von diesen ganzen Supermarktgruppen. Das ist die Schwarzgruppe Lidl, Kaufland, Edeka, Rewe, Aldi, die 85% des Marktes kontrollieren. Das heißt, eigentlich kommt kein Lieferant an ihnen vorbei, wenn sie hier in Deutschland oder eben auch aus Deutschland hinaus verkaufen wollen. Und da sie eben diesen Markt kontrollieren, können sie den Preis eben bestimmen und sehr nach unten drücken. Und das hat natürlich aber auch Auswirkungen auf die Arbeiter vor Ort, da die Produzenten die Preise eben dann auch vor Ort drücken müssen.
Wer verdient denn dann überhaupt an der Ananas? Also was kommt letztlich bei wem an?
Ja, das ist eine gute Frage. Je nach Quelle unterscheiden sich die Zahlen etwas. Aber wenn man sich dann eben anschaut, gleichen sich die Zahlen dann doch zumindest oder stimmen überein darin, dass die Arbeiter eigentlich immer unter 10% bekommen, manchmal sogar unter 5% des Preises und die multinationalen Konzerne oder auch eben die Supermärkte über 40% jeweils an der Ananas verdienen.
Okay, also wir haben jetzt schon gehört, dass beim Produzenten nicht so viel ankommt. Bevor wir auf die Arbeitsbedingungen vor Ort eingehen, will ich erst noch wissen, woher denn die Ananas heute kommt. Also wo wird sie angebaut? Wenn man von den Namen der meisten Gerichte, die man so kennt, ausgeht, würde ich jetzt annehmen, dass Hawaii eines der größeren Produzentengebiete ist.
Das ist tatsächlich heutzutage nicht mehr so. Der Name kommt daher, weil früher sehr viel in Hawaii angebaut wurde. Es war vor allem in den 90er und 30er Jahren. Da wurde noch 2/3 des gesamten Weltbedarfs in Hawaii produziert. Mittlerweile sind aber die Hauptanbauländer Costa Rica mit fast 3 Millionen Tonnen, Brasilien mit 2,7 Millionen Tonnen und die Philippinen mit 2,6 Millionen Tonnen. Und insgesamt werden 25,8 Millionen Tonnen weltweit ungefähr produziert. 70% dieser Ernte bleibt aber in den Herkunftsländern und wird quasi als Frischfrucht verzehrt. Und die wichtigsten Exporteure, die eben auch in andere Ländern eben exportieren, sind Costa Rica, die Philippinen und die Elfenbeinküste.
Wie viel dieser weltweit produzierten Ananas landet dann letztlich in Deutschland? Also wie viel verbrauchen wir denn hier so?
Deutschland ist der größte Importeur von Ananas in Europa. 2015 wurden fast 144.000 Tonnen Ananas, frisch und getrocknet, nach Deutschland importiert. Pro Kopf verbrauchen wir in Deutschland, würde ich sagen, ca. 2,5 Kilo pro Jahr. Das entspricht ungefähr 5 bis 6 Ananas und wird dann eben frisch verzehrt oder auf Pizza, auf Toast, getrocknet oder eben in so süß-sauren Soßen oder in Chutneys. Und nach den Bananen und den Zitrusfrüchten ist die Ananas das beliebteste tropische Obst.
Okay, wir wissen jetzt also, wo die Ananas herkommt, wie viel davon jeder von uns pro Jahr verzehrt und wie sich der Preis zusammensetzt. Wir haben also schon gehört, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, dass nicht so viel beim Produzenten oder beim Bauern ankommt. Im Folgenden schauen wir uns das ein bisschen genauer an, welche Auswirkungen der Ananasanbau auf Mensch und Natur hat. Dazu hören wir gleich mehr von Sarah. Erst aber hören wir Emily Defore mit Only Teardrops. Zurück beim Ökomagazin Rainbow Flora 92,4 mit Pro Regenwald und Ananas. Wir wollen mit Sarah darüber sprechen, was es für die Arbeiter in den Plantagen bedeutet, wenn die Ananas hier im Supermarkt zum Schleuderpreis zu haben ist. Unter welchen Bedingungen werden die Ananas denn produziert bzw. angebaut?
Ja, man kann sich ja vorstellen, dass wenn die hier eben so zum Schleuderpreis angeboten werden, dass dann vermutlich die Löhne nicht so hoch sind in den Herkunftsländern. Und so ist es eben tatsächlich auch. Also meistens wird kein Mindestlohn gezahlt. Die Lebenserhaltungskosten können eigentlich nicht gedeckt werden. Viele Arbeiter auf den Plantagen sind außerdem Wanderarbeiter aus anderen Ländern, zum Beispiel in Costa Rica, aus Nicaragua oder auf der Elfenbeinküste aus Burkina Faso, die dann meist mündliche Verträge haben, die über Subunternehmen angestellt sind. Das heißt, sie bekommen auch nochmal weniger Lohn, haben oft keine Sozialversicherung und bekommen auch keine Zuschläge, zum Beispiel für die Arbeit mit Pestiziden. Außerdem sind 12 bis 18 Arbeitsstunden üblich, Überstunden, um eben diese Quoten einzuhalten, werden nicht ausgezahlt. Unfälle sind sehr häufig, da die Arbeiter keine ausreichende Schutzkleidung haben und auch geringe Sicherheitsstandards vorhanden sind. Die Seite Aktiv gegen Kinderarbeit hat außerdem aufgedeckt, dass es in Costa Rica, Elfenbeinküste, Ecuador, Brasilien und Philippinen Kinderarbeit auf Ananasplantagen gibt. Und oft sind die Arbeiter nach einigen Jahren körperlich am Ende und können dann eben auch nicht mehr weiterarbeiten und dann aber eben auch nicht mehr ihre Familie weiter ernähren.
Können die Arbeiter sich denn gegen solche Zustände wehren?
Das ist offenbar sehr schwierig. In diesen Ländern wird oft die Gewerkschaftsfreiheit missachtet. Es kommt zu Entlassungen von Arbeitern, die sich in Gewerkschaften engagieren oder sie werden schikaniert. In den Philippinen gibt es Berichte davon, dass Arbeiter, die sich engagiert haben, vom Militär bedroht wurden und eingeschüchtert wurden. Der Guardian hat davon berichtet, dass in Costa Rica Häuser abgebrannt wurden von Gewerkschaftsführern, dass sie inhaftiert wurden und dass sogar auch eben multinationale Fruchtkonzerne Anti-Gewerkschaftskampagnen betreiben, um die Gewerkschaftler eben zu diffamieren. Also zum Beispiel werden Gewerkschaftler als Kommunisten bezeichnet, die dem Wirtschaftswachstum im Weg stehen würden.
Zu den Problemen der Arbeiter liegt uns auch eine Aussage oder die Aussage eines kostarikanischen Arbeiters vor, der für einen großen Produzenten arbeitet und der sich in der Gewerkschaft engagiert bzw. versucht zu engagieren. Johanna liest uns vor, was er über die Bedingungen zu sagen hat.
Dennoch wissen wir, dass alle die gleiche Kampagne fahren, um den Arbeitern das Leben schwer zu machen. Denn auch bei Dole gibt es 3-Monats-Verträge, was schlecht für den Arbeitnehmer ist. Das funktioniert so. Ich werde für 3 Monate eingestellt. Wenn die vorbei sind, nötigen sie mich dazu zu kündigen. Wenn ich mich weigere, drohen sie mir, mich zu entlassen und nicht wieder einzustellen. Sie bieten mir an, mich nach meiner Kündigung wieder zu beschäftigen. Das tun sie, damit ich nie volle Arbeitnehmerrechte bekomme. Manche lassen sie ins Messer laufen. Sie bringen die Arbeiter dazu, zu kündigen, nehmen sie wieder unter Vertrag und nach 2 Tagen werfen sie raus. In meiner Kolonne haben sie das gemacht. Sie haben 2 Neulinge dazu gebracht, zu kündigen und damit gelockt, dass sie wieder angestellt würden. Sie wurden dann auch wieder eingestellt, aber dann wurden sie rausgeworfen, nur weil sie an einem Sonntag nicht zum Arbeiten gekommen sind. Und diese Politik wird von allen Finkers verfolgt, damit wir uns keiner Gewerkschaft anschließen. So kommen die das ganze Jahr davon, ohne Weihnachtsgeld zu zahlen, ohne Urlaubsgeld zu zahlen, ohne Sozialleistungen zu zahlen. Ich zahle nicht in die Kasse ein. Sie können sich vorstellen, wie viele Nachteile mir daraus entstehen. Ich kann nicht sicher sein, nach 3 Monaten Arbeit auf der Plantage sofort anderswo Arbeit zu finden. Das kann eine ganze Weile dauern.
Und er geht hier sogar noch weiter und sagt, dass auch keine Hilfe von der Regierung zu erwarten ist.
Wenn ich mir eine Veränderung wünschen dürfte, dann würde ich mir irgendein Instrument oder einen Mechanismus wünschen, mit dem man von den Arbeitgebern Verhandlungen mit den Arbeitnehmern einfordern kann. Das mögen sie gar nicht, auch wenn es zum Wohl der Finker und der Arbeiter ist. Egal welches Thema man anspricht, sie ignorieren es oder weisen es zurück. Denn sie möchten den Initiativen der Arbeitnehmer nicht zustimmen. Sie wollen, dass alles, was auf der Finker passiert, von den Betreibern der Finker auferlegt und kontrolliert wird. Dass Dinge getan werden, weil der Arbeitgeber sie so anschafft. Und dass alle auf der Finker wissen, dass man das zu tun hat, was der Verantwortliche sagt. Auch wenn es meine Rechte oder mein körperliches Wohlergehen verletzt, das ist ihnen egal. Wichtig ist ihnen nur ihr Profit. Ich kann Ihnen erklären, warum Verhandlungen hier nicht funktionieren. Wir gehen wegen einer vermeintlichen Verhandlung zum Ministerium für Arbeit und der Arbeitgeber versetzt uns einfach. Versetzt unsere Arbeitervertretung, dann das Ministerium für Arbeit und dadurch auch die Regierung. Denn es gibt einfach keinen, der vehement genug einfordert, dass sie es lernen müssen, mit uns Arbeitnehmern zu verhandeln. Die würden Ihnen sagen, dass sie das sehr wohl tun. Wenn Sie in eines der Agromonte-Büros gehen, werden die Ihnen haufenweise Dokumente präsentieren von Verhandlungen, die nie stattgefunden haben. Auf meiner Finca wird das so gemacht, dass sie uns mitteilen lassen, es sei eine Anwesenheitsliste und uns blanko unterschreiben lassen. Mit diesen Unterschriften argumentieren sie dann, dass sie ihre Pflichten dem Markt gegenüber erfüllt hätten.
Sind die Bedingungen auf den Plantagen für die Arbeiter also schon so schlecht, lässt sich ausmalen, was die Ananasproduktion für die Umwelt bedeutet.
Um über die ökologischen Auswirkungen zu sprechen, muss man sich erstmal die Anbaubedingungen der Ananas anschauen. Die Ananas ist ein krautartiges, mehrjähriges Bromeliengewächs und auch wenn an den Boden selbst kein allzu hoher Anspruch gestellt wird durch die Ananas, wird jedoch viel Wasser benötigt und Stickstoff und Kalium und die Ananas muss sehr stark gedüngt werden, um eine bestimmte Größe zu erreichen. Unkräuter müssen entfernt werden, da sie die Ananas leicht überwüchern können. Und tatsächlich sind so in 4 Jahren auch ungefähr nur 3 Ernten möglich. Für die Ananasplantagen, die da entstehen, werden Regenwald, Feuchtgebiete und Lagunen zerstört, die Lebensraum und eben auch Nahrungslieferung für eine Unzahl an Tieren sind. Und so berichtet auch die Oxfam-Studie, dass Plantagen auch in Naturschutzgebiete vordringen. In Costa Rica sind es ca. 50.000 Hektar, auf denen Ananas angebaut wird. Und Costa Rica ist ein Land, das nicht viel größer ist als Niedersachsen. Und diese Monokulturen, die da eben entstehen, sind für die Umwelt höchst schädlich.
Kannst du das ein bisschen genauer ausführen, warum die Monokulturen so schädlich sind?
Naja, also Monokulturen bedeutet, dass keine andere Vegetation Platz mehr findet und dann eben auch Tiere dort nicht mehr leben können. Das heißt, einerseits ist es schon mal ein Verlust der Biodiversität Und eben durch diese eine Pflanze, die dort neu gepflanzt wird, bildet sich kein ausgeglichenes System von Schädlingen und Schädlingsregulierung aus, wie es der Fall wäre, wenn eben mehrere Pflanzen angebaut wären. Das heißt aber, dass Schädlinge und Unkraut sich auf diese Ananas eben einstellen können. Und das bedeutet, dass diese eben mit Pestiziden bekämpft werden müssen.
Wo du von Pestiziden sprichst, wie sieht es da mit den Folgen aus? Wie belastet das zum Beispiel auch die Arbeiter in den Plantagen?
Ja, die Gefährdung der Arbeiter ist eine Seite dieses Problems. Also es gab sehr viele Berichte, dass auch Pestizide gespritzt wurden, während die Arbeiter noch auf dem Feld sind. Und von den Philippinen gab es sogar Berichte, dass die mit Pestizid verseuchte Arbeitskleidung zu Hause gewaschen werden musste. Also auch quasi die zu Hause das Wasser eben kontaminiert hat. Und das Traurige ist eben, dass wenn dann die Konzerne darauf angesprochen werden, sie eben das immer von sich weisen. Der Guardian hat berichtet, dass er den Konzern Del Monte angefragt hat auf solche konkreten Fällen. Und da hat der Del Monte nur allgemein verkündet, dass die Gewerkschaftsbildung ein freies Recht sei und Arbeitsunfälle durch strikte Kontrollen kaum vorkämen. Außerdem gäbe es Permanent Committees, denen die meisten Arbeiter eben angehören würde. Da wurde aber festgestellt, dass diese Permanent Committees sehr unternehmensnah sind und sich die Arbeiter durch diese überhaupt nicht vertreten fühlen. Auch Oxfam hat von sogenannten Solidarissimo-Vereinigungen gesprochen, denen laut Angaben von einem weiteren Fruchtkonzern, Finca Ones, 99% der Arbeiter angehören. Auch hier gaben aber die Arbeiter an, dass die Gewerkschaften vom Unternehmen kontrolliert wird. Und ZDF hat berichtet, dass die Anfragen bei verschiedenen Plantagenbetreibern nicht beantwortet wurden. Und zum Beispiel ein Gespräch mit Canapep, das ist eine Organisation der Ananas-Produzenten vor Ort und ein mächtiger Lobbyverband in Costa Rica, musste abgebrochen werden, weil die Gesprächssituation zu bedrohlich wurde.
Auch über den Pestizideinsatz in den Plantagen berichtet der bereits zuvor gehörte Arbeiter aus Costa Rica.
Kaum ist die Ananas gepflückt, wird Chemie nachgeschüttet. Es wird Chemie eingesetzt, bevor gepflanzt wird, nachdem gepflanzt wurde, um sie zum Wachsen zu bringen, damit sie nicht wächst, wie sie will, und damit sie reift. In jedem Arbeitsschritt werden Chemikalien eingesetzt. Die giftigen Abfälle werden einfach vergraben und neue Ananas darauf gepflanzt. Wenn es Kontrollgänge gibt, bemerkt das niemand.
An dieser Stelle wollen wir gleich weitermachen und von Sarah hören, welche Auswirkungen die Ananasproduktion und der damit verbundene Pestizideinsatz haben. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Ananas und den Folgen für die Umwelt, die Arbeit in den Plantagen und natürlich auch unsere Gesundheit. Wir haben von Johanna und Sarah gehört, wie die Arbeitsbedingungen in den Plantagen sind und waren bei Pestiziden angekommen, haben dann jedoch unterbrochen für ein bisschen Musik. Sarah, du meintest, dass die Belastung der Arbeiter durch die Pestizide die eine Seite ist. Was für Auswirkungen gibt es außerdem noch?
Ja, das Hauptproblem ist eigentlich die Verseuchung von den Flüssen und dem Grundwasser vor Ort. Es werden oft verbotene Pestizide eingesetzt. Zum Beispiel Costa Rica hat die längste Liste an erlaubten Pestiziden, die aber weltweit umstritten sind. Zum Beispiel hat eben die Oxfam-Studie aufgedeckt, dass in Costa Rica das von der Weltgesundheitsorganisation als akut toxisch eingestufte Oxamyl benutzt wird oder eben auch das in der EU nicht zugelassene Bromazil. Und das Problem eben vor Ort ist, dass das Grundwasser verseucht ist, dass die Leute eben es eben nicht mehr trinken können. Mittlerweile müssen in viele Orte, zum Beispiel in Costa Rica, El Cairo, Milano und Francia, Tankwagen kommen mit Trinkwasser. Das Problem ist aber, dass es meistens nicht genug Trinkwasser ist. Zweitens, dass es zu Unregelmäßigkeiten kommt. Das heißt, die Leute müssen sich trotzdem mit dem kontaminierten Wasser waschen und baden und manchmal eben sogar trinken. Und das hat natürlich schwere Folgen, angefangen bei Magenproblemen, über Schwindel, über Sehverlust, hin natürlich zu Krebs, Fehlgeburten und Behinderungen. Und das Traurige ist, die Ananasindustrie muss weder für die Schäden durch die Pestizide zahlen, noch für die Tankwagen, noch für ein neues Wasserwerk, das jetzt in der Gegend entstehen muss, eben deswegen.
Wenn so viele Pestizide gespritzt werden und die Folgen vor Ort schon so sichtbar sind, ist die naheliegende Frage für mich jetzt natürlich, wie gesund ist denn deine Ananas überhaupt noch?
Ja, spannend ist ja erstmal, dass die Ananas als sehr gesund angesehen wird. Sie gilt als gute Vitamin-C-Quelle, die mit einer einzigen Portion den offiziellen Vitamin-C-Tagesbedarf decken kann. Sie enthält zahlreiche Mineralien und Spurenelemente, die eben sehr wichtig sind für unseren Körper. Außerdem wird eben der Ananas zugeschrieben, dass sie ein bestimmtes Verdauungsenzym hat, die sehr gut für unsere Verdauung ist. Sie gilt als gutes Diätmittel und manch einer schreibt ihr sogar eine gute Wirkung für unsere Schönheit zu. Die Ananas wird also quasi als die Königin der Tropenfrüchte gesehen, weil sie angeblich eben so gut für uns ist. Jedoch hat das ZDF eine im Aldi Nord gekaufte Ananas untersucht und kam zu mehreren Ergebnissen. Erstens befanden sich am Strunk tatsächlich ein Pestizid, das heißt Diazinon, das sowohl als krebserregend als auch als erbgutschädigend eingestuft wird. Und an der Frucht selber bewegten sich zwar die Pestizidmengen im Grenzbereich, aber dieser Wert wurde 2015 um das 700-fache von der EU-Kommission erhöht, angeblich um Handelshemmnisse zu verhindern. Das heißt, es ist tatsächlich fraglich, wie gesund die Ananas noch für uns ist. Und ZDF hat Aldi Nord auf diese Ergebnisse angesprochen und dass dies, auch wenn es ja eben den Grenzwerten entspricht, doch sehr alarmierende Ergebnisse sind. Und daraufhin meinte Aldi Nord nur, dass sie zur Kenntnis nehmen würden, dass die Ware voll verkehrsfähig ist, laut der Ergebnisse, und sogar ja über dem gesetzlichen Maß hinausgehen würde. Und dass die Ware also bedenkenlos verzehrt werden könnte.
Okay, klingt nicht sehr gut. Kommen wir trotzdem nochmal zurück zu den Herkunftsländern. Ein großes Problem bei Anbau, egal wovon, auf solchen riesigen Flächen sind ja oft, dass auf diesen Flächen, wenn zumindest kein Wald mehr dort steht, der abgeholzt wird, dort Menschen leben, die ihr Land nicht so einfach hergeben und dann vertrieben oder umgesiedelt werden. Gibt es bei der Ananasproduktion ähnliche Berichte?
Also man kann nicht unbedingt von Vertreibungen sprechen, jedoch gibt es eben schon Berichte von den Philippinen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden dort schon viele Kleinbauern dazu gebracht, ihr Land zu verkaufen. Dafür wurden extra Anwerber in diese Gebiete geschickt, die mit Geldgeschenken kamen, mit Alkoholgelagen und Limousinenfahrten versucht haben, die Bauern zu überreden, ihr Land abzugeben quasi. Und wenn das nicht wirkte, wurden sie auch oft eingeschüchtert und bedroht. Und natürlich bekamen die Bauern zwar damals Geld für ihr Land, jedoch waren das für die Konzerne lächerliche Summen und die Bauern, die eigentlich nie so viel Geld besessen haben, mussten also auch viel Steuern darauf zahlen und wussten gar nicht oder konnten quasi mit diesem Geld auch gar nicht umgehen. Und letztendlich wurden so zuvor selbstständige Bauern oft in ein unbezahltes Arbeitsverhältnis irgendwie getrieben, die dann höchstens eben auf ihren ehemaligen Flächen, die ehemals ihnen gehört hatten, als Plantagenarbeiter gearbeitet haben oder direkt als Industriearbeiter.
Wie ist die Situation heute? Hat sich da was verbessert?
Also auch in Costa Rica und auch auf der Elfenbeinküste gibt es heute noch ähnliche Geschichten. Außerdem müssen viele oft ihr Land verkaufen, weil die Ananasplantagen darum herum ihre Böden und ihr Wasser vergiftet haben und der Staat zum Beispiel in Costa Rica auch den Anbau von Grundnahrungsmitteln nicht mehr fördert. Und so wird eben immer mehr zu Ananasplantagen, weil die Bauern dort eben gar nicht mehr leben können. Ein weiteres Problem hier ist auch, dass durch diese Ananasmonokulturen eine sehr große Menge an organischem Abfall entsteht. Man muss sich vorstellen, das sind 1,2 Meter hohe Stauden mit 1 Meter langen stachligen Blättern, die eben abgeschnitten werden müssen, weil man eben nur die Frucht braucht. Und dieses ganze Material fault vor sich hin. Und das ist offenbar eine Brutstätte für eine aggressive Stechmückenart, die wiederum das Vieh von den Bauern angreift, sodass die Kühe und das Rind abmagert und eben auch keine Milch mehr geben, sodass die Bauern auch dieses eben wiederum verkaufen müssen und somit dann eben vielleicht auch eben keinen Lebensunterhalt mehr haben.
Wir können nach dem bisher Gehörten also sagen, dass die Ananasproduktion einhergeht mit Waldzerstörung, unfairen Preisen für die kleinen Produzenten und miesen Arbeitsbedingungen und massiven Pestizideinsatz mit all seinen negativen Folgen bei den größeren Produzenten und für die Plantagenarbeiter. Ob es auch besser geht, hören wir gleich. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald, Ananas und deren Auswirkungen auf Mensch und Natur. Vor der Unterbrechung haben wir mit Sarah über die Folgen des Ananasanbaus gesprochen. Aus dem bisherigen ziehe ich dass man eigentlich keine Ananas mehr kaufen soll, um Umwelt und Mensch zu schützen. Auch nicht, wenn die Ananas zertifiziert ist?
Ja, das ist leider so eine Sache mit den Zertifizierungen. Die häufigste Zertifizierung ist, oder die man auf der Ananas finden kann, ist Rainforest Alliance. Das ist dieses Siegel mit dem kleinen Frosch drauf. Und für dieses Siegel müssen eben gewisse Standards erfüllt werden, damit die Ware verkauft werden kann. Bei der Rainforest Alliance geht es hier vor allem um ökologische Standards. Das heißt, die Arbeitsbedingungen werden hier gar nicht überprüft. Das heißt zum Beispiel Mindestlohn oder auch Mindestabnahmepreis ist nicht geregelt. Und so kann hier schon mal keine Verbesserung stattfinden durch Rainforest Alliance. Dafür konzentriert sich es eben mehr auf ökologische Standards. Jedoch muss man auch hier sagen, dass das nicht mit dem Biostandard zu vergleichen ist, weil zum Beispiel Agrochemie benutzt werden darf. Außerdem steht Rainforest Alliance in den letzten Jahren noch oft in Kritik, weil die Standards oft nicht eingehalten werden und manchmal auch gar nicht rückverfolgbar sind, welche Firmen überhaupt dahinter stehen. Das heißt, die Transparenz ist oft nicht zu groß bei der Rainforest Alliance, zumindest wird es ihnen vorgeworfen.
Auch unser bekannter Arbeiter spricht in seiner Aussage konkret von der Rainforest Alliance.
Ich könnte zum Beispiel von Zertifizierern erzählen, die für eine Qualitätsprüfung zu uns kamen. Wenn die Prüfung für nächste Woche angesetzt ist, beginnen sie schon heute die Tanks zu füllen, Toilettenpapier bereitzustellen, Seife nachzufüllen. Dann bekommen wir eine leere Seite und sie sagen uns, unterschreibt alle, nächste Woche kommen die Prüfer. In dem Moment, in dem ich die Seite unterzeichne, erkläre ich damit, dass die Prüfung für mich bereits stattgefunden hat. Wenn die Prüfer dann kommen, bekommen wir sie gar nicht zu Gesicht. Ich glaube, einige lassen sie nicht weiter als in ihr Büro, wo sie dann Kaffee und Kekse mit den Arbeitgebern zu sich nehmen. Und wir warten auf die Qualitätsprüfung, die nie stattfindet. Wenn sie das Agromonte-Büro betreten, prangen dort zwei Zertifikate, Rainforest Alliance und CO2-neutral. Aber dort wird nicht eingehalten, was die Zertifikate versprechen. Denn Rainforest Alliance, das müsste doch für Umweltschutz und Tierschutz und so stehen, denkste. Für die Ananasplantagen werden Wälder abgeholzt, Gewässer verschmutzt und Tiere sterben.
Neben diesen Zertifikaten, die eher dem Verbraucher ein gutes Gefühl geben, als vor Ort etwas zu bewirken, gibt es auch noch Bio- oder Fairtrade-Ananas. Wie sieht es da mit den Bedingungen aus?
Also erstmal muss man sagen, dass die Bio-Ananas tatsächlich nur 1% des Weltmarktes ausmacht. Aber man kann sagen, ja, es werden keine Pestizide gespritzt auf Bio-Ananasfeldern. Aber trotzdem heißt es nicht unbedingt, dass es für die Umwelt besser ist. Die Taz hat zum Beispiel berichtet, dass bei einer Tochterfirma von Dole, das ist eben auch ein Fruchtkonzern, der Dünger aus Fisch, Federn und Blut besteht, also kurz gesagt aus Tiermehl, das von Italien nach Costa Rica gebracht wird, um das dort dann eben damit zu düngen. Also das ist natürlich nur ein Beispiel. Weitere Punkte sind aber, dass trotzdem oft, also Bio heißt ja nicht, dass es nicht in Monokulturen angebaut wird. Das heißt, es ist trotzdem Monokultur. Es wird außerdem oft Plastik verwendet, um das Unkraut zurückzuhalten. Und dieses Plastik wird dann häufig nicht mehr aus dem Boden entfernt. Und ein weiteres Problem ist, dass Betreiber, die dann eben biologisch anbauen, auch konventionelle Felder darum herum haben. Das heißt, es ist jetzt auch nicht komplett gesichert, dass keine Pestizide auf das Bio-Ananasfeld kommen.
Okay, und wie sieht es dann bei Fair Trade aus? Ist es da zumindest dann besser, wenn Bio schon nicht alles erfüllt, was wir uns vorstellen?
Ja, also bei Fair Trade wird zumindest das Einkommen und die Arbeitsbedingungen verbessert, was eben bei Bio auch nicht unbedingt der Fall ist. Und durch Fair Trade Prämien können Investitionen geleistet werden. Es werden auch ökologische Prinzipien gefördert. Allerdings ist zum Beispiel die Benutzung von Pestiziden erlaubt, solange sie nicht verboten sind und sie nicht zu giftig sind. Das ist also auch relativ schwammig formuliert, was eben die Ökologie bzw. die Biologie angeht. Meistens kommt Fairtrade aus Ghana und Costa Rica und ist tatsächlich auch hier gar nicht so oft zu finden. Und wenn, dann meist in Dosen.
Wir haben heute also gelernt, dass Ananas in allen Facetten ein schwieriges Produkt ist, selbst wenn sie ein Zertifikat tragen sollte. Du darfst jetzt noch mal kurz in dich gehen, Sarah, und dann wollen wir von dir hören, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfiehlst und welche Entscheidung du auch für dich selbst getroffen hast. Ananas, ja oder nein? Nach einer kurzen Unterbrechung mit Imagine Dragons und Radioactive machen wir weiter.
Ha ha ha!
Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald und der finalen Frage an Sarah. Nach allem, was du über den Ananasanbau herausgefunden und uns heute berichtet hast, was empfiehlst du und was empfiehlt Pro Regenwald? Darf man Ananas kaufen oder nicht?
Puh, leider muss ich sagen, dass ein Ananas-Einkauf mit gutem Gewissen eher schwierig ist. Die Ananas für 1,11 Euro beim Supermarkt sollte man auf jeden Fall vermeiden. Die Supermärkte tragen durch ihre Marktmacht und dem Drücken der Preise dazu bei, dass die Bedingungen in den Herkunftsländern ebenso schlecht sind, wie sie eben sind. Generell muss man sagen, dass es sich aber lohnt, dran zu bleiben. Oxfam hat sehr viel Druck, unter anderem eben auf Lidl ausgeübt und das hat auch zu Veränderungen geführt. Zum Beispiel eben beim Ananaslieferanten von Lidl sind die meisten Arbeiter jetzt direkt angestellt, verdienen Mindestlohn und sind sozialversichert. Und das von der EU verbotene Bromazil wurde auch von der Regierung von Costa Rica mittlerweile verboten. Außerdem gab es Schließungen von Ananasplantagen und auch die Rainforest Alliance hat Lizenzen entzogen und trifft sich auch nun erstmals in seiner Geschichte mit Gewerkschaften zur Überprüfung von Betrieben. Jedoch sind es natürlich alles nur kleine Schritte und es gibt noch sehr viel zu tun. Daher empfehlen viele Seiten auch, seine Ananas in Bio- und Fairtrade-Läden zu kaufen. Bei der Bio-Ananas ist es so, die ist gar nicht so viel teurer, meistens zwischen 3 und 4 Euro. Aber wie ich eben vorher auch erzählt habe, wird zwar nicht mit Pestiziden gespritzt, doch auch hier geht es eben den Arbeitern nicht unbedingt besser und Monokulturen sind trotzdem eine Belastung für die Umwelt und auch bei Fairtrade ist eben die Situation für die Arbeiter zwar besser, aber auch hier werden eben Plantagen unterstützt und der Pestizideinsatz ist, auch wenn vielleicht in geringerem Maße, erlaubt. Positiv zu erwähnen sind Initiativen, die sowohl biologisch als auch fair sind. Zum Beispiel habe ich gestern im Basic eine Ananas für 8,99 gesehen, die aus einer nachhaltigen Initiative aus Uganda stammt und ich habe da mal im Internet geforscht und in dieser Initiative werden zum Beispiel Ananas nicht auf Plantagen, sondern auf kleinen Feldern angebaut in Mischkulturen. Das heißt, es wachsen eben nicht nur Ananas, sondern auch zum Beispiel Bohnen, um den Stickstoff anzureichern oder zum Beispiel auch Kochbananen und Kaffee. Und als Dünger werden Kaffeeschalen, Mist von Hühnern oder Rindern und eben Kompost benutzt. Und die Arbeiter werden eben auch angeblich fair bezahlt. Aber natürlich weiß man hier in Deutschland als Verbraucher nie, was jetzt davon stimmt, was auf dieser Seite steht. Und diesen Preis für die Ananas muss man natürlich auch erstmal zahlen wollen. Und generell muss man sagen, dass es einfach kaum Anbauflächen gibt, wo kein Regenwald dafür abgeholzt wurde. Ich habe von einer Initiative gelesen, wo Ananas im Regenwald angebaut wird, aber da wird natürlich nicht genug angebaut, um irgendwie auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein. Das heißt, letztendlich sollte man doch lieber zu heimischen Früchten greifen, zum Beispiel zum Apfel.
Das ist doch eine sinnvolle, waldschonende Empfehlung, wie wir alle aufmerksam mit Ananas umgehen sollten. Wie steht es aber um Avocados? Darüber spreche ich gleich mit Noah. Wir sind nochmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald und Südfrüchten. Über Ananas haben wir jetzt ausführlich gesprochen, aber wie ist es mit der Avocado? Bei mir ist Noah von Pro Regenwald. Noah, jede Zeit scheint so ihr Lieblingsessen zu haben und aktuell ist das wohl die Avocado. Was macht die Avocado denn so beliebt?
Das liegt zunächst daran, dass die Avocado nicht vom Tier stammt. Die Avocado hat sich zu den wichtigsten Zutaten der veganen Küche entwickelt. Sie ist in der Lage, die Problemzutaten Butter und Eier zu ersetzen. Es gibt Kochbücher mit Titeln wie »Meine Rezepte für eine bessere Welt«. Die Avocado ist die Frucht der Weltenretter. Beliebt auch bei vielen, die zwar keine Veganer sind, sich aber ab und zu das Gefühl gönnen wollen, im Einklang mit der Umwelt und mit sich selbst zu sein.
Ist das nicht ein bisschen übertrieben, wenn du die Avocado als Frucht der Weltretter bezeichnest?
Naja, Avocado ist Titelheldin von Kochzeitschriften und Blogs. In Deutschland gibt es wohl keinen Fairtrade-Coffeeshop mehr, der nicht auch Avocado-Toast anbietet. Der Vegetarierbund empfiehlt die Avocado. Die Tierrechtsorganisation PETA, die durch Verzicht auf tierische Produkte den Welthunger bekämpfen will, schlägt auf ihrer Website Avocado-Rezepte vor. Der Umweltverband Bund rät dazu, herkömmliche Peelings, die Mikroplastik enthalten, durch selbst angerührte zu ersetzen, und zwar aus Avocado.
Was zeichnet die Avocado denn nun aus? Warum ist sie so populär geworden?
Der Hauptgrund für ihren Erfolg ist, dass sie unglaublich gesund ist. Wie Chiasamen, Quinoa oder Goji-Beeren ist sie eins der Superfoods. Sie sollen gut für Herz und Kreislauf und gegen Krebs und Falten sein. Ihnen wird nachgesagt, dass sie die Konzentrationsfähigkeit, die Spermienqualität und die Kraft des Immunsystems steigern. Die behauptete positive Wirkung ist nicht immer erwiesen. Es gibt nur wenige klinische Studien. Vor allem wird mit dem Begriff Superfood aber ein Gefühl verkauft. Das Gefühl, diese Nahrungsmittel brächten von irgendwo weit weg die Ursprünglichkeit zurück, die Natürlichkeit, die Gesundheit, die heute nicht mehr als Voraussetzung für ein schönes Leben betrachtet wird, sondern offenbar als ein Wert an sich. Die Avocado, das wohl beliebteste Superfood, ist tatsächlich sehr gesund. Sie enthält viele ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Hinzu kommt ihr Geschmack. Die Avocado ist unaufdringlich, sie ist nicht sauer, nicht scharf, nicht bitter, sondern ein bisschen nussig und ein bisschen süß. Man braucht nicht mal ein Messer, man kann sie einfach löffeln und sie macht nicht dick.
Lässt sich die Beliebtheit der Avocado denn auch in Zahlen messen? Also wird sie tatsächlich so viel mehr verzehrt als noch vor ein paar Jahren?
Der Import nach Deutschland hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 2010 wurden 28.000 Tonnen Avocados nach Deutschland eingeführt. 2015 waren es schon 45.000 Tonnen. Bei Edeka sind Avocados nach Angaben des Unternehmens seit den 70er Jahren im Angebot. Die Nachfrage sei aber in den vergangenen 5 Jahren sehr stark angestiegen. Die Avocado ist inzwischen auch ganzjährig erhältlich. Im Winter kommt sie aus Brasilien, Chile oder Spanien, im Sommer aus Südafrika und Peru. Auch Fastfood-Ketten wie Subway bieten Sandwiches mit Avocado an.
Jetzt interessiert uns natürlich auch die Realität in den Anbauregionen. Wenn es hier einen Boom in den Importzahlen gibt, muss das selbstverständlich auch mehr angebaut werden. Aber welche Folgen hat das auf Mensch und Umwelt?
Du hast recht, der Avocado-Baum muss irgendwo wachsen. Die Avocado ist ein Laubbaum und wie jeder Baum braucht er Erde, Luft und Wasser. Und der Erfolg der Avocado war kein Wunder der Natur, sondern ist von Menschen gemacht. Unternehmen arbeiten daran, dass mehr und mehr Leute ein Leben ohne Avocado für unmöglich halten. Und so verändern sich ganze Landstriche.
Hast du uns dafür auch ein Beispiel?
Ein bekanntes Beispiel findet sich beim Avocado-Anbau in Südafrika. In der südafrikanischen Provinz Limpopo kann man die Folgen des Avocado-Anbaus berücksichtigen. Avocado-Bäume so weit das Auge reicht. Es ist eines der größten Anbaugebiete für den europäischen Markt. Die Avocado ist in der Aufzucht und Pflege sehr anspruchsvoll. Der Boden muss entsprechend bereitet werden und steinfrei sein. Zu viel Sonne mag der Baum auch nicht. Das viel bedeutendere Problem für alle Regionen, in denen Avocados produziert werden, ob in Südafrika, Chile oder Peru, ist der enorme Durst, den sie haben. Zum Vergleich. Ein Kilogramm Tomaten kommt im globalen Durchschnitt mit etwa 180 Litern Wasser aus. Ein Kilogramm Salat mit etwa 130 Litern. Ein Kilogramm Avocados verbraucht aber 1000 Liter Wasser. Das heißt, 1000 Liter Wasser für 2,5 Avocados. Und gerade in trockenen Regionen ist das natürlich ein Problem. In Südafrika verdursteten vor 3 Jahren wegen Trockenheit tausende Rinder. Die Ernteausfälle waren so enorm, dass das Land Grundnahrungsmittel wie Mais, die es früher exportierte, jetzt importieren musste. Teile der Bevölkerung leben nach wie vor ohne Wasseranschluss. Aber zur Bewässerung von Avocado-Plantagen ist die Infrastruktur vorhanden.
Wissen die Verbraucher hier, dass die Avocado solch eine fragwürdige Frucht ist, die eigentlich nicht als Symbol für bewusste Ernährung taugt?
Es geht ja nicht nur um Wasser. Das ist auch der Weg, den die Frucht zurücklegt, bevor sie in einem deutschen Supermarkt dann verkauft wird. Die Reise der südafrikanischen Avocado hierher beginnt mit einer LKW-Fahrt von 1000 Kilometern zum Hafen. Dann wird sie auf ein Schiff geladen, das sie nach Rotterdam bringt. Die Überfahrt dauert um die 26 Tage. Während der gesamten Reise lagert die Avocado bei komfortablen 6 Grad in einem strombetriebenen Container, in dem neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit kontrolliert wird.
Okay, Wasser, Transport, hoher Energieaufwand. Wie sieht es mit den Flächen aus, auf denen Avocado angebaut werden? Was sind das für Flächen?
Mexiko ist hierfür ein gutes Beispiel. So wie die Avocado weltweit boomt, boomt sie auch in Mexiko. Mexiko ist ohnehin schon der größte Avocado-Produzent der Welt. Über 40% aller Avocados kommen von dort. Aufgrund des weltweiten Heißhungers werden in Mexiko jedes Jahr rund 4000 Hektar Wald illegal gerodet, um Avocado-Plantagen anzulegen. 80% des knappen Trinkwassers fließen dort in die Landwirtschaft. Und der Einsatz von Pestiziden in den Monokulturen verschmutzt das Trinkwasser. Selbst einzelne Drogenkartelle sind in das lukrative Avocado-Geschäft in Mexiko eingestiegen. Leidtragende sind vorwiegend Kleinbauern und indigene Gemeinschaften, denen ihr dann streitig gemacht wird.
Wenn man das jetzt alles, was du uns erzählt hast, berücksichtigt, kann man die Avocado dann noch eine Superfood nennen?
Naja, Superfoods wie die Avocado sind besonders gut für die Gesundheit. Aber nur weil man gerne Avocado isst, wird man nicht von schlimmen Krankheiten verschont werden. Der Begriff Superfood verschweigt die Tatsache, dass es eigentlich kein Obst und kein Gemüse gibt, das keine positive Wirkung auf den menschlichen Körper hätte. Auch heimische Äpfel und zum Beispiel rote Beete sind hervorragende Vitamin- und auch Mineralstofflieferanten. Beim Essen geht es aber heutzutage um viel mehr als um die Versorgung des Körpers mit dem, was er braucht. Heute geht es um Exotik, darum zur Avantgarde zu gehören, die ihre Weltläufigkeit unter Beweis stellt, indem sie Goji-Beeren aus Tibet in ihr Müsli mischt oder Muffins mit peruanischem Maca-Pulver backt. Tatsache ist aber, dass die Avocado weniger ein Inbegriff der bewussten Küche als ein Inbegriff der Ungereimtheiten ist, von denen die gegenwärtige Ernährungsweise geprägt ist. Sie ist eine Frucht, in deren Produktion die Erde mehr Energie steckt, als sie auf Dauer zur Verfügung hat. Die Avocado hat einfach eine extrem schlechte Ökobilanz.
Was würdest du uns also raten? Kann man die Avocado guten Gewissens essen?
Nein, wenn man es wirklich ernst meint mit der umweltschonenden Küche, muss man auf eine Frucht wie die Avocado verzichten. Selbst eine Bio-Avocado ist eine eine weit gereiste, maßlose Trinkerin. Das gilt aber nicht nur für die Avocado, sondern auch für andere exotische Früchte und selbst für Tomaten. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass nicht alles immer Saison hat und zu jeder Jahreszeit verfügbar ist. Idealerweise wären Avocado oder Ananas dann etwas Besonderes, was es beispielsweise mal an Festtagen gibt. Aber unter den derzeitigen Bedingungen kann niemand mit ernsthaftem Interesse an Umwelt- und Klimaschutz Avocados kaufen.
Alles in allem also ein eher ernüchterndes Fazit, das Sarah und Noah hier ziehen. Die ökologischen Folgen des Ananas- und Avocado-Anbaus sind so gravierend, dass wir besser die Finger davon lassen sollten und uns stattdessen mit regionalen und saisonalen Vitaminlieferanten versorgen sollten. Wer noch mehr über die Arbeit von Pro Regenwald oder Südfrüchte erfahren will, kann sich beim nächsten Einsteigertreffen von Pro Regenwald am kommenden Dienstag um 19 Uhr informieren. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter der Internetadresse www.pro-regenwald.de. Für heute bedanke ich mich bei Sarah, Johanna und Noah und verabschiede mich bis zu unserer nächsten Sendung im April.